Guten Morgen allerseits. Ich freue mich, da sein zu dürfen und mit euch Gottesdienst zu feiern oder auch Abendmahl feiern zu dürfen. Und Joachim hat schon gesagt, wird es zusammenpassen, was er vorbereitet und sich gedacht hat und was ich. Und es passt an einer Stelle sehr gut zusammen. Ich nehme mal das Wort Diskrepanz. Wir erleben so Unterschiedliches. Solche Dinge an uns, an anderen in unserem Alltag, die sich für unseren Geschmack irgendwie widersprechen. Also was er erzählt hat, sein Erlebnis mit dem Didi, ja, wo er merkt, da ist eine Diskrepanz zwischen dem Anspruch, den ich anderen gegenüber habe, weil ich das vom Wort Gottes her richtig halte, und von dem, was ich selber an mich stelle oder was ich lebe. Mir ist eingefallen beim Abendmahl, das ist sonst so etwas Kostbares und Wertvolles und Heiliges, und gern vergessen wir, das hat Judas mit am Tisch. In der Stunde ist es passiert, in der Minute ist es passiert, dass der Teufel in das Herz des Judas gefahren ist, so steht es im Johannesevangelium, und ihn angestiftet hat, Jesus zu verraten. Und diese Spannung, diese Diskrepanzen, die sind allgegenwärtig in der Bibel, weil hier, denke ich, Himmel auf Erde trifft. Und das durchzieht unser ganzes Leben, solange wir in dieser Welt leben. Das ist vielleicht die erste gute Botschaft. Das ist nicht unnormal. So eine gewisse Zerrissenheit, durch die wir immer gehen, diese Diskrepanzen, die wir erleben. Es gibt Lösungen und wir werden das ein oder andere auch überwinden. Das will ich überhaupt nicht. Ja, ich will hier den Ball nicht zu flach halten und sagen, es wird immer so sein. Aber es soll ein Trost sein, dass wir alle solche Schwachstellen haben, alle solche Diskrepanzen erleben, oder wie Paulus das mal formuliert, dass wir den himmlischen Schatz in irdischen Gefäßen haben. Und das wird so bleiben, bis wir ein himmlisches Gefäß werden. Und ich habe eine Stelle gefunden, auf die hat mich ganz kurios die Andrea letzte Woche gebracht mit ihrem Valentinstag. Der Valentinstag ist ja, dieser Bischof, dieser heilige Valentin in der katholischen Tradition, ist ja bekannt als Schutzpatron der Liebenden. Ja, da müssen wir dann Blumen kaufen, wir Männer, manche weigern sich ja hartnäckig. Ist auch kein Problem, es gibt ja noch 363 andere Tage, wo man Blumen kaufen kann, warum nicht? Der heilige Valentin ist aber auch, und da in der Rolle ist er weniger bekannt, der Schutzpatron der Epilepsiekranken. Und das schoss mir so durch den Kopf und damit auch die Stelle, ich sag's so, dem berühmtesten Epilepsiekranken der Menschheitsgeschichte. Das ist ein junger Mann, von dem eben alle drei Evangelien, die synoptischen Evangelien, erzählen, der, wir würden heute sagen, ein schweres Anfallsleiden hat. Die Bibel beschreibt ihn, das lesen wir nachher noch gleich, als von einem Dämon besetzten, aber was er für Symptome bietet, sind die einer klassischen Epilepsie. Und dann habe ich mir diese Stelle angeschaut und in ihrem Kontext, und es war schon erstaunlich, wie alle drei synoptischen Evangelisten, also Matthäus, Markus und Lukas, diese Erzählung anordnen. In allen drei Evangelien kommt direkt davor die sogenannte Verklärung auf dem Berg. Wir lesen Matthäus 9, Vers 1, Matthew 9, Vers 1. First to 13. Also, ihr dürft die Bibeln aufschlagen. Ich habe deswegen jetzt mal nicht die Folien, weil wir wirklich nur uns in diesem Text bewegen. Und ich gehe schrittweise vor. Step by step. Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch. Also, ich habe noch was immer. Und noch eine Diskrepanz erleben wir. Wir alle haben, und das ist gut und richtig so. Habe ich falsche Stelle angegeben? Matthäus 9, 1. Vers 1. Wir alle erleben immer wieder haben intime, ganz starke Momente mit Gott. Ja, oft, also fast garantiert ist es immer auf Gemeindefreizeiten, wenn wir so ganz besonders Zeit nehmen, auch schon am Sonntag. Ja, das ist oft intensiver wie so unter der Woche. Und dann haben wir unseren Alltag. Und auch da weiß ich nicht, wie es euch geht. Ich erlebe da eine große Diskrepanz. Und wenn ich in die Bibel schaue und das Wirken Jesu sehe, in der Apostelgeschichte die Ausbreitung des Christentums miterleben darf, im Altertum, und mir mein Leben und unsere Gemeinde und die Gemeinden in Deutschland anschauen, auch dann sehe ich eine große Diskrepanz. Und das beschäftigt mich sehr, weil ich nicht glaube, dass Jesus sich verändert hat. Und ich dann auch frage, was ist da so anders? Und wie kommen wir da raus? So, und jetzt zum Text. Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen hier, denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus Petrus und Jakobus und Johannes mit und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg, und er wurde vor ihnen umgestaltet, und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, so wie kein Walker auf der Erde weiß machen kann. Jesus kündigt seinen Jüngern nach seiner Leidensankündigung an, dass es ein paar geben wird, die werden das Reich Gottes erleben, bevor sie sterben werden. Und dann, nach 6 Tagen, passiert's. Er nimmt seine engsten Vertrauten, Petrus, Jakobus und Johannes, mit auf einen Berg. Er zieht sich zurück, er sondert sich ab, um Gott begegnen zu können. Das ist ganz typisch, der Berg, ja, sich abheben, aus dem Alltag rausgehen, ganz besonders Gottes Nähe suchen und gleichzeitig durchs Alte wie durchs Neue Testament, da offenbart sich dann Gott, da spricht dann Gott zu Menschen und über die zu seinem Volk, zur Menschheit, zu allen Menschen. Und auch das wird jetzt passieren. Und das Erste, was wir sehen, ist, dass Jesus sich offenbart. Er wird verwandelt. Er strahlt in einem Weiß, in einem Hell, wie es es auf der Erde nicht gibt. Das Überirdische an Jesus wird sichtbar. Ja? Habe ich falsch aufgeschrieben? Oh. Ich schaue noch. Dann Matthäus 17, das war Lukas 9, Entschuldigung, und Matthäus 17. Ihr habt recht. Matthew 17. Excuse me. Schockt was, ja. Und das Erste, was ich sagen möchte, was hier auch steht, Jesus sagt, sie werden das Reich Gottes. Ja. Natürlich in der Person Jesu, aber es geht auch um mehr. Es geht jetzt nicht nur darum, dass ein paar Leute irgendwie einen Kick haben mit Jesus, sondern es geht darum, dass das Reich Gottes offenbar wird. Um das geht es Jesus immer. Ja, dass das Reich seines Vaters kommt, dass es sich ausbreitet, dass es offenbar wird. Gut, und weiter denke ich, es ist wirklich gut, diese intimen Zeiten mit Jesus zu suchen. Und da passiert was, was sie nicht mehr in der Hand haben und was auch wir nicht mehr in der Hand haben. Das passiert auch völlig überraschend. Damit hatten die nicht gerechnet. Ob Jesus damit gerechnet hat, weiß ich nicht. Ich denke es mal, aber steht nirgends. Und was die Jünger konnten auch nichts dazu tun, außer da zu sein. Und das, glaube ich, ist für uns ganz genau zu beachten. Wir können solche geistlichen Erlebnisse nicht pushen, nicht anschieben. Aber was wir tun können, ist, da zu sein, uns diese Zeit zu nehmen, uns abzusondern, da mit Jesus auch mal in die Stille zu gehen, in die Einsamkeit. Das können wir tun. Wir können in den Gottesdienst kommen. Das andere tut Gott. Aber wer nicht dabei war, war nicht dabei. Und dann geht's weiter und es erschien in Vers 4, es erschien ihnen Elia mit Mose und sie unterredeten sich mit Jesus. Und das sind zwei Personen, die für was stehen. Der Elia war der Prophet. Der Elias steht für die Propheten des Alten Testaments. Und Mose steht für das Gesetz. Für Gottes Willen an uns Menschen gerichtet. Und Jesus steht für die Erfüllung von beiden. In Jesus kommt viel mehr als Elias und Mose. Viel mehr als Menschen außerhalb des neuen Bundes haben können. In Jesus ist erfüllt. Alle Prophetie durch das ganze Alte Testament hindurch mündet in diesem Punkt Jesus. In ihm kommt sie zur Erfüllung. Auf ihn deutet das Alte Testament, der erste Bund, hin. und mit ihm wird er erfüllt. Nicht aufgehoben, sondern erfüllt. Und Mose ist zu der Zeit die Bibel gewesen, die Bücher Mose. Ja, das Zentrum des jüdischen Glaubens, die Schriften Mose, wo Gott sich offenbart und seinen Willen offenbart. Und auch das ist mit Jesus in Erfüllung gekommen. Wir haben nicht mehr nur ein Buch, wo drin steht, wie Gott ist und was er will, sondern in Jesus ist Gott ganz Mensch geworden und wir sehen, wie Gott Mensch sein sich gedacht hat und wie Gott selber ist. Offenbart in der Weise, wie wir sie verstehen können, in unserem irdischen Dimension. Das erfüllt sich in Jesus. Und jetzt kommt der Petrus auf den Plan und ich kann ihn so gut verstehen. Vers 5, und Petrus begann und sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Hat er Glück gehabt, der Jesus, dass der Petrus auch da war. Gell? Ja, geht mir manchmal auch so. Hat Gott doch Glück gehabt, dass ich heute am Sonntag auch da bin. Doch nett von mir. Es ist gut, dass wir hier sind und wir wollen 3 Hütten bauen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Und der Matthäus verrät uns, er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Die Jünger haben mitgekriegt, da passiert was, das ist soweit, und das über dem, was wir uns vorstellen können, da ist der heilige Gott und die hatten die Hosen gestrichen, voll auf Deutsch. Und was macht man, wenn man die Angst hat? Man reagiert in Schablonen. Man tut Dinge, die einem scheinbar Sicherheit geben. Ja? Rituale, Schablonen. Und was macht der Petrus, das erste ist einfassen. Mose in der Hütte, Elia in der Hütte, Jesus in der Hütte. Zack, 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 zack. Schön aufgeräumt, handelbar. Ja, verfügbar. Keine Gefahr mehr. Und festhalten. Diese besondere Erfahrung festhalten, konservieren wollen. Und beides geht nicht. Beides geht nicht, da passt Gott nicht rein und das lässt er sich von uns auch nicht gefallen, Gott sei Dank. Es geht nicht darum, dass wir geistliche Erfahrungen irgendwie auf unser Konto verbuchen und sagen, ich habe das und das erlebt oder so. Das ist auch ganz schnell wieder weg. Das ist schon wichtig, sonst würde es Gott nicht tun. Ja? Aber wir können es nicht festhalten, wir können es nicht auf unser Konto verbuchen oder wir scheißen uns selber, wenn wir das machen. Und wir dürfen diese Denkschablonen aufgeben, dass wir immer alles gleich in Schublädchen für uns greifbarer, handelbarer machen. Wir dürfen Gott Gott sein lassen. Dann haben wir auch länger was davon und dann wird das eine tiefere Veränderung an uns bewirken, als wenn wir es gleich immer in unsere Denkschablonen pressen, wenn sich Gott uns offenbart. Und so schnell, wie es kam, so schnell ist es wieder vorbei, ab Vers 8 und plötzlich, als sie sich umblickten, Vers 7, ich bin verrutscht. Und es kam dazu noch eine Wolke, die sie überschattete und eine Stimme kam aus der Wolke, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Der Vater, der Gottvater, beglaubigt Jesus und sagt, dies ist mein Sohn. Ja, da gibt es jetzt keinen Zweifel mehr. Also die 3, die dabei waren, das war nicht mehr strittig, in keinster Weise mehr anzuzweifeln. Und die Stimme sagt, das ist mein Sohn. Und, also die Beglaubigung, und er verweist uns, auf ihn hört. Das ist die höchste Autorität in meinem Leben. Auf Jesus soll ich hören. Es gibt viele Stimmen, die mir vieles einreden. Da sind auch ein paar brauchbare dabei, viele nicht. Aber eine zählt, eine Stimme. Nicht jede Stimme zählt. Wir sind nicht im Wahlkampf. Da zählt jede Stimme. Hier zählt nicht jede Stimme, sondern hier zählt vor allem die eine Stimme Jesu. Die soll ich hören und danach kann ich mich richten. Ja. Und jetzt passiert es eben so schnell, wie es kam, ist auch wieder vorbei, Vers 8. Und plötzlich, als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr bei sich, außer Jesus allein. Und den Satz müsst ihr mal reinfallen lassen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich habe den mal so nachgespielt. Was macht der mit mir? Niemand mehr da, außer Jesus allein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hat das auch so etwas wie Verlust? oh, jetzt ist vorbei, schade. Niemand mehr da, außer Jesus allein. Ja, so eine Enttäuschung schwang da bei mir erst mit, so ein Verlustgefühl, ach, jetzt ist vorbei, es war doch so schön. Es war so besonders und jetzt ist es so normal. Und ich dachte mir, ey, jetzt habe ich aber was vergessen. Jesus war die Erfüllung. Ja? Was heißt schon vorbei? Was heißt Jesus allein? Allein Jesus. Ja? In Jesus ist alles noch da. Wir sehen das nicht mehr. Es ist hinter dem Vorhang der Ewigkeit. Aber in Jesus ist alles da. Und ich glaube, das ist so unser Problem. Da geht's los mit Alltag und Sonntag. Wir suchen so den besonderen Kick und übersehen, dass Jesus immer noch da ist. Ob ich mich jetzt ein bisschen emotionaler fühle, er hat kein leuchtendes Gewand, weißes mehr Gewand, sein Sonntagsgewand sage ich mal nicht mehr an, aber er ist immer noch da. Und er geht mit ihnen diesen Berg runter. Und das hat mir nochmal die Augen geöffnet. Die Beziehung zu Jesus besteht nicht nur und nicht in erster Linie aus diesen Highlights, die wir uns so wünschen auch manchmal. Sondern die Beziehung von Jesus geht von Sonntag 11.30 Uhr bis Sonntag 9 Uhr. Und die Stunde dazwischen auch, die eineinhalb. Natürlich. Aber versteht ihr, Jesus ist dabei. Was wir sehen oder was die Jünger sahen, hat sich verändert. Was da war, war immer noch dasselbe. Jesus. Die ganze Fülle Gottes. Ganz unspektakulär. Ganz unspektakulär. So, in Vers 9. Und als sie vom Berg herabstiegen, gebot er ihnen, also ich erzähle es kurz, Jesus sagt dann, sie dürfen das nicht weitererzählen, weil er möchte damit warten, bis er wirklich aus den Toten auferstanden ist. Ich glaube, einmal ging es ihm darum, dass er den Jüngern, kurz darauf streiten sie sich auch, wer der Größere ist, da wollte er nicht Munition liefern, dass die vor den anderen prahlen, Wunder, wer sie sind, weil sie schließlich das erlebt haben. Das andere ist, es konnte ja keiner einordnen. Und Jesus sagt, wartet, bis ich von den Toten auferstanden bin und dann erzählt es. Und er weist wieder darauf hin, damit, dass er eben sterben und auferstehen wird. So, und dann gehen sie den Berg runter. Und der Sonntag ist vorbei. So sicher, wie morgen der Sonntag vorbei ist. Ja, ganz sicher, nach dem tollen Erlebnis geht es zurück in den Alltag. Ab Vers 14. Und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, zu allen anderen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrten, die mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunte sie sehr und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Blöd, gell? Ich weiß nicht, wie es euch da geht, so typisch irgendwie. Gerade war es noch so schön, toller Gottesdienst und dann gehst du vor die Haustür und irgendwer quäkt. Irgendwer hat ein Problem, irgendwer muss Ärger machen und die streiten da. Ja, alles wieder vorbei. Irgendwie, gell? Der Alltag hat sie wieder, mit allen seinen Problemen. Es kam unter Streiten die Jünger mit den Pharisäern. Das war vorher schon so, das war hinterher wieder so. Daran hatte die Erfahrung auf dem Berg nichts geändert. Die Pharisäer haben vorher gegen Jesus geschossen und sie tun es wieder. Und gegen die Jünger. So, und auf die Frage, worüber streitet ihr denn? In Vers 17, und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Eine Epilepsie, ein großer Anfall ist das. Ne? Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten und sie konnten es nicht. Und da finde ich mich wieder. Und er kann es nicht. Mich hätte interessiert, was Petrus, Johannes und Jakobus in dem Moment denken, die ja mit Jesus auf dem Berg waren, die jetzt so frisch in die Situation reinkommen. Die fühlten sich wahrscheinlich gerade noch ein bisschen besser und dachten sich, wir sind vielleicht die geistlichen Überflieger hier und die haben es wieder da unten nicht auf die Reihe gebracht. Gell? Und irgendwie, weiß ich nicht, empfindet man das im Moment auch so ungerechtig, was der Mann von den Jüngern verlangt. Aber die Erwartung war logisch. Er hat gesagt, wenn das die Schüler sind von diesem Meister und der das kann, dann bringt er das denen bei, also müssen die das können. Und die konnten es schon mal. Das ist das Verrückte dran. Die Aussendung der 12 Jünger, der 72 Jünger, mit der Vollmacht, Dämonen auszutreiben, Krankheiten zu heilen, das Evangelium zu verkünden, die hatten sie schon. Die haben das alle schon gemacht. Und in dem Moment scheitern sie. Die haben es wohl versucht und sie konnten es nicht. Und es bleibt zurück eine Diskrepanz zwischen der Erwartung der Menschen an die Gemeinde Jesus und dessen, was sie tut. Die bleibt irgendwie zurück. Und die empfinde auch ich. Weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich mich an diesem Text messe und mir denke, und jetzt könnte man sagen, naja, das ist ungerechtfertigt, die müssen halt auf Jesus warten. Schauen wir mal, wie Jesus das sieht. Also die dürfen das nicht von den Jüngern verwarten, sondern nur Jesus kann. Und wenn er da ist, wird er es schon machen und die Erwartung an die Jünger ist ungerecht. Kommt dann auch der Grund, ja. Aber Jesus sieht es noch drastischer. Er sagt, o ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Also Jesus geht offensichtlich davon aus, dass es tatsächlich Aufgabe der Jünger gewesen wäre, diesen jungen Mann von seinem Geist zu befreien, der ihn quält. Und sagt, Problem, ihr seid ungläubig und ich halte es bald nicht mehr aus. Ich habe euch, sage ich jetzt frei, ja, ich habe euch das schon x-mal vorgemacht. Ich habe euch erklärt, ich habe es euch erleben lassen, ich habe es euch üben lassen und jetzt haut es wieder nicht hin. Und mir geht es auch so, dass ich in manchen Bereichen meines Lebens merke, ich bleibe hinter den Erwartungen, hinter dem, was er zu Recht von mir erwarten kann, hinter den Erwartungen Jesu zurück. Ich erfülle sie nicht, ums Verrecken nicht. Es gibt Momente, da denkt man, geschafft, bin ich nicht ein toller Kerl, die dauern meistens nicht lang. Ja? Und ich merke, da ist eine Diskrepanz. Ich kann das, was Jesus zu Recht von mir erwarten könnte, nicht erfüllen. Es gibt Teilerfolge, aber es bleibt immer was offen. Es bleibt was offen. So wie offene Erwartungen der Menschen an mich, die sie zurechtstellen könnten, als Jesu Nachfolger offen bleiben, so bleiben Dinge, die Jesus von mir zurecht erwarten kann, offen. Ich bleibe sie ihm schuldig. Ich bleibe ewig in Jesu Schuld. Ich hatte lang so die Vorstellung, wenn ich ganz ehrlich bin, mit meinem Christsein wird mein Schuldenkonto getilgt und dann fange ich bei Null an und dann fange ich an, mir selber was zu verdienen. Ja? Ich habe das hier schon mal erzählt, falls ich mich erinnern kann, aber dann habe ich entdeckt, das ist so, wie bei den Leuten sind, die noch nie selber gearbeitet haben, einen schicken Ferrari oder Porsche fahren und wollen sagen, der ist von Beruf Sohn. Und da muss ich sagen, das stimmt. Ich bin von Beruf, vielleicht sogar von Berufung Sohn. Ich verdiene es mir nicht selber, ich werde es mir nie selber verdienen und ich kann es mir nicht selber verdienen. Es bleibt Jesus immer etwas schuldig. Ich bleibe es ihm immer schuldig. Und ich bin von Berufung Sohn, nicht eigenständiger Unternehmer. Ja, hat auch was befreiend. Und Jesus geht ja weiter. Das ist das Tolle an der Geschichte. Das ist nicht das Ende der Jüngerschaft von den 12, wo er sagt, jetzt reicht's mir, weg mit euch, sondern er geht mit ihnen weiter. Das ist, kann ich ja schon mal verraten. Und die Geschichte geht weiter. ab Vers 20. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn, also Jesus, sah, zerrte er ihn sogleich. Und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte, von Kindheit an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Und ich dachte mir, wieso fragt jetzt Jesus diesen Mann? Also wenn man sich vorstellt, ja, da kommt der junge Mann zu Jesus und dann packt's ihn und dann schmeißt ihn da hin und her und dem geht's offensichtlich schlecht. Und Jesus wendet sich zum Vater sagt und macht so ein bisschen Anamnese, sagt man in der Medizin, ja, so Vorgeschichte erheben. Und wenn man sich dann hinterher anschaut, wie er ihn heilt, denke ich mir, wieso? Hat Jesus, also die Information hat er nicht wirklich gebraucht, die verwendet er auch nicht. Was macht er da? Und ich denke mir, er versucht mit dem Vater in Beziehung zu kommen. Er versucht einen Kontakt aufzubauen und in Beziehung zu kommen. Und an dem Punkt seiner größten Not, wo der Vater sagt, wenn du etwas kannst, sagt Jesus, jetzt habe ich dich. Jetzt kommen wir ins Geschäft. Was heißt, wenn du etwas kannst, sagt er. Alle Dinge sind möglich, dem, der glaubt. Und sogleich schrie der Vater, Vers 24, des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und jetzt geht's mir besser. Ich sage euch, da geht's mir so gut mit dem Vers, weil die Diskrepanzen sich auflösen. Also für den Satz könnte ich den Mann busseln. Ich hoffe, ich treffe ihn mal im Himmel. Ja, den muss ich umarmen und knutschen. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der hat genau die Diskrepanz erlebt. Ich glaube sie irgendwo und gleichzeitig ist da was, was mich zurückhält. Hilf mir, Jesus. Und er tut das einzig Richtige, er wendet sich an Jesus. Und Jesus reagiert. Das war jetzt Matthäus 17, Vers 23, 24. Wisst ihr, nicht? Markus 9 war es, nicht? Da habe ich Matthäus und Markus nicht rein. Markus 9, Entschuldigung. Stimmt doch, gell? 9. Aber der Lukas war falsch. Habe ich da Lukas hingeschrieben? Shit. Matthäus, Markus. Markus 9, excuse me. Mark. Jetzt ist es richtig. Jetzt kommen wir zusammen. Jetzt kommen auch wir ins Geschäft. Es hat an der Stelle so sein müssen. Ich lese manchmal, oder ich lese ja viel und manchmal und höre auch Predigten, da wirkt es auf mich manchmal so, als wie wenn Jesus der Heilungsautomat ist. Da gibt es einen Automaten, da kannst du Münzen reinschmeißen, die Währung ist Glaube, dann drückst du auf die Taste, was du willst, und dann kommt unten das Produkt raus. Ja, so wirkt es ja manchmal, wenn ich mir manches anhöre. Ja? Und das hat auch einen Grund. Jesus selber sagt immer wieder mal, dein Glaube hat dir geholfen. Ja? Und er sagt auch hier, das Problem ist, ihr vertraut mir nicht wirklich. Ihr glaubt nicht. Deswegen haut es nicht hin. Und Glaube ist kein Gefühl, das wir produzieren. Ich glaube jetzt, das ist so. Sondern Glaube heißt Vertrauen. Heißt ein Hineingewachsensein in eine Beziehung. Zu sehen, wie Jesus ist, wie er handelt, zu hören auf das, was er sagt und dann auch zu tun, im Vertrauen auf ihn. Das ist Glaube. Das ist kein in mir selbst erzeugtes positives Gefühl. So positiv denken und dann. Ja. Und es schränkt auch dieses, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Was heißt, es schränkt es nicht ein, es spezifiziert es. Weil es um Glauben geht. Es geht um das, was Gott mir vorgibt zu tun. Das kann ich alles tun, wenn ich ihm vertraue. Wenn ich mir jetzt, es gibt die Geschichte, der Yonggi Cho erzählt die, zwei Mädchen aus seiner Gemeinde, also aus dieser größten Gemeinde der Welt in Seoul, haben eben gelesen, dass Jesus über Wasser läuft, gehen an einen Fluss und sagen, im Namen Jesus, wir können das auch und sind natürlich ertrunken. Ja, so ist das nicht gemeint. Das hat nichts mit Glauben zu tun. Das ist Wunschdenken und Manipulation. Bei Glauben geht es um eine Beziehung zu Jesus, aus wo ich, wie er selber sagt, ist ja so, ich sehe, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Ja, und in dieser Beziehung ist alles möglich. Im Glauben, im Vertrauen zu Jesus. Und es ist kein Wunschkonzert. Ja. Und wie gesagt, Jesus ist nicht unser Glaube-Heilung-Automat. Und Jesus offenbart sich ab Vers 25. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus und er wurde wie tot, sodass die meisten sagen, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Jesus bleibt nichts schuldig. Nicht dem Vater im Himmel, der sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören, noch den gerechtfertigten Erwartungen der Menschen, die ihm vertrauen. Er bleibt nicht schuldig. Und er ist der Ausgleich dessen, was ich schuldig bleibe. Deshalb mich, also wie gesagt, den Typ werde ich knuddeln, wenn ich ihn im Himmel treffe. Herr, hilf meinem, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Jesus macht genau das. Er hilft seinem Unglauben. Und der Vater kriegt einen gesunden Sohn wieder. Der Sohn richtet sich auf. Das finde ich so schön, dass das hier beschrieben ist. Jesus nimmt ihn bei der Hand und richtet ihn auf und er stand auf. Da, ja, dieses Handeln Jesu, das ihm Handeln ermöglicht. Der hat ihn also nicht hingestellt und dann irgendwie, sondern Jesus richtet ihn auf und in dem Buben kommt Leben und Kraft und er kann selber aufstehen. Und die Jünger wollen es natürlich wissen, was da jetzt los war. Und als sie in ein Haus gegangen waren, ab Vers 28, fragten ihn seine Jünger allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann doch nichts ausfahren als nur durch Gebet. Frage, habt ihr Jesus gerade beten sehen? Nein, in der Situation hat er nicht gebetet, ist nichts beschrieben. Ja, ich denke mal, er hat schon gebetet. Aber vorher, da oben auf dem Berg oder wann auch immer. Ja, also da, denn in der Stelle betet er nicht. Das siehst du an keiner Stelle, dass Jesus, wenn er mit Dämonen konfrontiert wird, betet. Da gebietet er, die schickt er weg, die schickt er fort, was auch immer, den befiehlt er. Aber da betet er nicht, da befiehlt er. Und auch hier sagt er, das Austreiben, dieses Wegschicken geht nur, wenn man vorher gebetet hat. Und gibt dem Gebet hier eine ganz spezielle Bedeutung. Und es ist nicht das Stoßgebet in der Situation gemeint, sondern dieses in der Gegenwart Gottes sein, sodass Jesus eben sagen kann, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. In diesem Gebet. Und Jesus war vorbereitet auf die Situation. Es geht bei Gebet nicht darum, dass wir ein paar Sachen loswerden. Das ist nicht unser Wunschzettel für Weihnachten, halt für jeden Tag. Ja? An das Christkind. Sondern es geht um eine existenzielle Hinwendung zu Gott. Ich merke auch hier, ja, habe ich eine Diskrepanz zwischen dem, was ich jetzt predige und was ich selber zum Leben in der Lage bin. Aber das Ziel bleibt. Eine existenzielle Hinwendung zu Gott, die auch meine Zeit, mein Tun, meine Prioritäten, alles so stark beeinflusst, dass ich Zeit habe. Das bleibt ein Kampf, aber es ist einer, der sich zu kämpfen lohnt. Und wir brauchen natürlich diese geistlichen Höhepunkte. Das brauchen wir immer wieder. Und Gott gibt es ja so gerne. So Highlights, wo wir merken, da passiert ein Durchbruch, wo wir merken, wir sehen manches auf einmal viel klarer, wo wir tief im Herzen berührt sind. Das brauchen wir schon auch. Eingebettet in einen Alltag, der auf Jesus ausgerichtet ist. Das ist keine Diskrepanz. Das sind zwei Dinge, die zusammengehören. Da ist unser Erleben nicht ganz richtig. Und wenn wir das haben, dann können wir, und das müssen wir auch lernen, und das können, da dürfen wir hinfallen und wieder aufstehen, wie so ein kleines Kind eben das Laufen lernt. Ja, die fallen ja die ersten Gehversuche öfters hin, wie sie laufen. Gott sei Dank, darüber lernen sie es. Und so dürfen wir lernen, im Jesu Namen zu handeln. Eins mit ihm, im Vertrauen auf ihn. Und das Ganze kommt, es soll dazu führen, dass das Reich Gottes kommt, dass das Königreich Gottes sich ausbreitet. Es geht nicht darum, dass wir uns ein bisschen besser fühlen. Es geht auch nicht darum, dass wir die tollen Helden sind. Das glauben wir eh nur kurzfristig. Sondern es geht darum, dass das Reich Gottes offenbar wird. Um das geht's. Und das hält aus, dass wir diese Diskrepanzen, diese Differenzen haben. Dass wir immer Jesus etwas schuldig bleiben, dass wir vielleicht die Erwartungen der anderen, die sie sogar zu Recht an uns stellen, nie 100% erfüllen können. Und es kommt trotzdem. Es kommt wegen ihm. Und das wünsche ich uns, dass wir das gemeinsam erleben. Amen.